Der DGD-Podcast, Folge 1, Demokratiekompetenzen.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des DGD-Podcasts.
DGD, das ist die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik und wir sind ein Partner im Projekt Opinion, Bildung für eine starke Demokratie.
Im Podcast greifen wir die Themen und Fragen auf, die für die begleitenden Erwachsenen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler in den Opinion-Projektverbünden gerade aktuell sind und bringen die dann zusammen mit den Fachdebatten im Bereich Demokratiebildung und Demokratiepädagogik. Mein Name ist Hanna May, schön, dass ihr dabei seid. Und heute geht es bei uns um die Frage, was sind eigentlich Demokratiekompetenzen? Die Demokratie, das ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss, und zwar stetig. So sagt es der Sozialphilosoph Oskar Negt. Das bedeutet, um an der Gesellschaft teilhaben zu können, brauchen Bürgerinnen und Bürger allen Alters Kompetenzen. Von diesen Demokratiekompetenzen hängt also unter anderem ab, ob Demokratie für gut befunden wird, wie sie gelebt und weiterentwickelt wird und letztlich auch, ob sie fortbesteht. Um diese Demokratiekompetenzen geht es also heute. Welche Kompetenzen sind das? Welche Definitionen gibt es da seitens der Wissenschaft? Und wie sieht es in der pädagogischen Praxis aus? Also wie können Kinder und Jugendliche diese Kompetenzen erwerben? Und natürlich, wie können wir Erwachsene sie dabei unterstützen? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir eine Expertin und einen Experten eingeladen. Das ist Anna Mautz. Anna, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Lernen durch Engagement. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lernen durch Engagement, kurz LDE, ist auch bekannt unter dem Namen Service Learning. Anna, was ist das und was macht ihr bei Lernen durch Engagement?
Ja, Lernen durch Engagement oder Service Learning bezeichnet dasselbe. Lernen durch Engagement kommt eigentlich aus dem angloamerikanischen Bereich. Da hat sich der Begriff Service Learning durchgesetzt. Auch in der Wissenschaft spricht man auch von Service Learning. Wir verwenden das in der Praxis mit Schulen. Wir arbeiten mit Schulen, wird da schon deutlich. Lernen durch Engagement. Und Lernen durch Engagement ist eine Lernform und eine Lehrform, wo fachliches Wissen mit einem gesellschaftlichen Engagement verknüpft wird. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler sich für die Gesellschaft einsetzen und sie tun das aber nicht losgelöst oder zusätzlich zur Schule, wie das häufig ist, sondern ganz eng verknüpft in der Schule oder mit der Schule. Das bedeutet, sie bereiten das Engagement in der Schule vor, bereiten das in der Schule nach und führen das Engagement auch während der Schulzeit durch und verknüpfen das Ganze, also dieses ganze Thema des Engagements, wirklich mit Bildungs- und oder Inhalten von Bildungsplänen. Und das ist das Besondere, genau. Und wir als Stiftung Lernen durch Engagement, wir verbreiten und etablieren eben Lernen durch Engagement in Deutschland und arbeiten da mit einem ganz großen Netzwerk aus Schulen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen und bringen die in Austausch, versuchen Lernen durch Engagement ja weiterzuentwickeln, qualifiziert weiterzuentwickeln und arbeiten da aber auch, also neben diesen Schulen, mit denen wir eng zusammenarbeiten und wo wir den Austausch fordern, auch mit der Bildungspolitik und der Bildungsverwaltung zusammen, versuchen Lehrpläne mitzugestalten in der Form, in der das eben möglich ist, versuchen Kooperationen mit Bildungsverwaltung anzustoßen, um eben auch in die Lehrerausbildung, in die Lehrerfortbildung zu gehen. Genau, und einfach Lernen durch Engagement und Rückenwind zu geben, genauso eben auch immer fachlich weiterzuentwickeln. Und eine fachliche Weiterentwicklung bei Lernen durch Engagement war eben die Weiterentwicklung oder nochmal genau hinzugucken, was ist eigentlich Demokratiekompetenz und wie kann Lernen durch Engagement Demokratiekompetenz fördern. Und dazu haben wir eben ja eng zusammengearbeitet mit Markus Krü und der Universität.
Genau, der heute auch hier ist. Herzlich willkommen. Genau, Professor Dr. Markus Glöh. Du bist Professor am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dein Lehrgebiet ist die politische Bildung und die Didaktik der Sozialkunde mit den Arbeitsschwerpunkten Demokratiebildung und historisch-politisches Lernen. Auch dir herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, bevor wir jetzt über die Demokratiekompetenzen sprechen, würde ich gerne nochmal so auf die Basics gucken, und zwar auf das Verständnis von Demokratie. Im Eingangszitat wurde gesagt, Demokratie muss gelernt werden, sie ist nicht einmal als Staatsform eingeführt und funktioniert dann für alle Zeit, sondern sie muss von jeder Generation neu gelernt und eingeübt werden. Daher zum einen die Frage, was ist das für ein Verständnis von Demokratie, das da dahinter steckt? Und mit was für einem Demokratieverständnis arbeitet ihr zum Beispiel bei Lernen durch Engagement?
Ich glaube, dass das Einüben von Demokratie oder die Notwendigkeit, Demokratie einzuüben, noch gar nicht so viel darüber aussagt, welches Verständnis von Demokratie einem zugrunde liegt. Ich glaube, es gibt sehr vielfältige Verständnisse, Ich für meinen Teil folge auf jeden Fall so Ansätzen der partizipativen Demokratie, die auf John Dewey zurückgehen, von Barber weiterentwickelt wurden und Ähnliches, wo es eben wirklich darauf ankommt, dass die Leute sich tatsächlich beteiligen. Also ich glaube, für Demokratie ist es eben wichtig, dass es zum einen die Möglichkeiten gibt, sich zu beteiligen, aber zum anderen eben auch, dass Demokratie die Notwendigkeit hat, dass Leute sich beteiligen, sonst funktioniert sie eben nicht. Also dieser Doppelcharakter von Demokratie ist an dieser Stelle für mich ganz wichtig.
Und du hast ja auch gerade gefragt, auf welchem Verständnis von Demokratie auch lernendes Engagement beruht. Und das deckt sich ziemlich stark. Also es kommt auch aus der Tradition heraus, eben von dem philosophischen Ansatz von Demokratie als Lebensform, eben auch zurückgehend auf John Dewey, wo es eben darum geht, dass es eben die Demokratie mehr ist als nur eine Herrschaftsform, sondern eben auch eine gewisse Form des Zusammenlebens. Oder eine Demokratie wird eben im Zusammenleben sichtbar, eine geteilte Erfahrungen, Werte, die werden geteilt. Und genau, diese Form des Zusammenlebens fällt nicht vom Himmel, sondern ist eben auch was gelernt werden kann und wo wir auch als Schule oder die Schule auch den Auftrag hat, diese Form von Demokratie zu fördern. Und ja, wenn man so eben die Demokratie versteht, dann kommt man weg, noch ein bisschen stärker weg von Demokratie als Systembegriff und mehr hin eben, wo eben Alltagshandlungen in den Vordergrund treten. Und auf diesem Grundgerüst haben wir uns im Endeffekt erstmal bewegt und von dort aus unser Demokratiekompetenzmodell entwickelt.
Ja, ihr sitzt jetzt nicht zufällig hier beide zusammen. Ihr kennt euch, ihr arbeitet zusammen und ihr habt zusammen eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Demokratiekompetenz bei Service Learning, Modellentwicklung und Anregungen für die Praxis. Meine erste Frage, was genau ist da mit Kompetenzen gemeint?
Bei Kompetenzen geht es, glaube ich, vor allem darum, dass Schülerinnen und Schüler bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten lernen, die sie als politisch mündige Bürger auch entsprechend auszeichnen. Ich würde da auf jeden Fall ein Stück weit mich distanzieren wollen von so Vorstellungen, dass Kompetenzen tatsächlich nur dienen, Schülerinnen und Schüler arbeitsfähig zu machen, sondern hier geht es wirklich auch um Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie brauchen, um die Möglichkeiten, die ihnen die Demokratie bietet, entsprechend auch zu nutzen. Also das ist ganz grundlegend, glaube ich, für unser Verständnis von dem, wie wir später verschiedene Teilkompetenzen entwickelt haben, dass es darauf letztlich irgendwie abzielt.
Genau, und ich glaube auch noch wichtig ist eben, dass es für uns auch zentral war, dass wer kompetent handeln kann, dass er eben nicht nur träges Wissen besitzt, sondern eben noch mehr dazu gehört. Und das sind wir auch nicht die Einzigen, sondern das entwickelt sich ja auch aus dieser Tradition der psychologischen Forschung heraus oder auch der Lernforschung, wie man kompetent oder Kompetenz definiert und dass da eben mehr dazu gehört wie Wissen, sondern es gehören eben auch Einstellungen und Werte dazu. Es gehört auch dazu, dass man praktische Handlungsfähigkeiten hat, also Strategien, die einen dazu befähigen, eine Situation ja gut zu meistern und eben in unserem Fall demokratische Situationen gut zu meistern. Ja.
Und für Lehrerinnen und Lehrer ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es natürlich, wenn man von Kompetenzen ausgeht, eine Veränderung im Planungsprozess hat. Also dass ich mir eben anschauen muss, was bringen meine Schülerinnen und Schüler mit, wo stehen sie, was können sie schon und da dann eben entsprechend Ansätze. Also ich habe eben nicht die vorbereiteten Konserven, die ich rausziehe und jedes LDE-Projekt wird anders sein, weil wir eine andere Zielgruppe haben, die eben andere Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen und wir dann sagen, okay, wir wollen sie in diesem Bereich fördern oder in diesem Bereich fördern und da eben Schwerpunkte setzen. Und deshalb wird dann die Ausgestaltung des Lernprozesses jedes Mal etwas anders sein, als das vielleicht bei einer Vorgängergruppe entsprechend der Fall war. Also das ist, glaube ich, bei Kompetenzen auch nochmal wichtig.
Und wie sieht dieses Modell der Demokratiekompetenzen bei euch aus? Was umfasst das?
Schlussendlich sind wir eben davon von diesen beiden grundlegenden Dingen ausgegangen, die Markus und ich jetzt schon geschildert haben, also eben basierend auf der Lebensform und eben wie definieren wir Kompetenzen und haben dann gesagt, wir haben die Metakompetenz der Demokratiekompetenz. Ist ja oft sehr schwer zu fassen, was es überhaupt ist, sehr abstrakt. Wir müssen erstmal gucken, welche Kompetenzen zählen da eigentlich dazu, welche Teilkompetenzen macht die Demokratiekompetenz aus. Und da haben wir erstmal auch in Forschung, verschiedene Forschungen geguckt und haben gesagt, es gibt drei große Bereiche, die wir auch jetzt gerade schon angesprochen hatten. Es gibt eben einmal den Bereich Einstellung und Werte. Da gibt's Kompetenzen, die wichtig sind für die Demokratiekompetenz. Und das ist sowas wie Anerkennung von Vielfalt und Gleichwertigkeit. Das ist wichtig in der Demokratie, dass man eben auch, oder nicht nur eben auch, sondern dass man die Stärken von jedem Einzelnen anerkennt, sich auf Augenhöhe begegnet. Andere Kompetenz, die in diesem Bereich zählt, ist die Anerkennung demokratischer Prinzipien und Werte. Und so haben wir den einen Bereich mit 4 verschiedenen Kompetenzen ausgestattet, also diesen Bereich Einstellung und Werte. Der zweite große Bereich, den wir ausgemacht haben, sind die praktischen Handlungsfähigkeiten, also Strategien und auch Fähigkeiten, die man besitzen muss. Und da gehört sowas dazu wie Perspektivübernahme und Empathie. In der Demokratie ist es extrem wichtig, dass man sich auch in Menschen hineinversetzen kann, die vielleicht nicht direkt aus der Lebenswelt von einem selber kommen. Zu diesem Bereich gehören aber auch Kompetenzen wie die Konflikt- und Dialogfähigkeit. Dass man Schülerinnen und Schüler oder das Kinder und Jugendliche oder alle Menschen mit Konfliktsituationen gut bewältigen können, dass man Strategien hat, wie man Konflikte fair lösen kann. Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist der Bereich des Wissens und des kritischen Denken, weil der natürlich darf der nicht runterfallen. Er ist nur eben gleichberechtigt neben den anderen Kompetenzbereichen. Und in diesen Wissensbereich gehört sowas wie die reflektierte Selbstkenntnis. Das hört sich etwas abstrakt an, da geht es aber eigentlich im Endeffekt einfach darum zu sagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, warum ich so bin, wie ich bin und ich weiß, was sind meine Lebensziele, warum ist meine Position so, wie sie ist. Zum Beispiel gehört dort eben auch rein den Wissensbereich der informierten Offenheit und analytischen Denkweise. Dazu gehören ganz wichtige Dinge wie, dass man weiß, wo finde ich gute Quellen, wo recherchiere ich, dass man dafür ja eine Wissensbasis hat. Und so haben wir ein Gesamtmodell erstellt aus 11 Kompetenzen, die diesen 3 Kompetenzbereichen zugeordnet werden können. Und das war so ein Wechselprozess, wie wir das erstellt haben. Einerseits immer die Wissenschaft und dann zu gucken, wir wollen nicht einfach nur ein wissenschaftliches Modell entwickeln, sondern wir wollen, dass es anwendbar wird für die pädagogische Praxis. Und deshalb haben wir das in verschiedenen Feedbackschleifen immer wieder auch mit Menschen aus der Schulpraxis und aus der Demokratiepädagogik, aus verschiedenen Wissenschaften und aus eben auch der Praxis gefeedbackt und dort ein Modell dann gemeinsam entwickelt, das weiterentwickelt wurde über jetzt 1,5 Jahre und genau.
Ich glaube wirklich, dass der entscheidende Punkt ist, dass es eben etwas ist, was für die Praxis dienen soll. Also weil wir eben häufig gemerkt haben, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, oh, Demokratiekompetenz, so ein abstraktes Gebilde, was soll ich denn da jetzt irgendwie noch machen? Und wir eben versucht haben, diese 11 Teilkompetenzen dann wirklich auch sehr konkret zu fassen und zu sagen, an welchen Handlungen von Schülerinnen und Schülern drückt sich das denn aus? Und auch eben weitergehend gesagt haben, mit welchen Methoden und welchen Teilen in LDE-Projekten kann ich tatsächlich diese Teilkompetenz fördern. Also das, was ich vorher sagte, wenn ich in einem Planungsprozess bestimmte Teilkompetenzen als förderungswürdig ausgemacht habe bei meinen Schülerinnen und Schülern, dass ich dann eben konkret sagen kann, okay, was ist das Endergebnis? Ich kann ja Kompetenzen nur an Performanzen von Schülerinnen und Schülern, also an konkreten Handlungen beurteilen und mir dann überlegen kann, mithilfe dieses Modells, was kann ich in einem LDE-Projekt oder eben vielleicht auch in anderen Projekten, muss ja nicht zwingend irgendwie ein LDE-Projekt sein, auch in anderen Projekten tun, damit diese Teilkompetenz gefördert wird.
Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu dieser Veröffentlichung, die wir machen. Da geht es natürlich einerseits darum, was für ein Modell von Demokratiekompetenz wir haben, aber es ist auch eine ganz praktische Veröffentlichung, wo es darum geht, wirklich, was Markus gerade meinte, zu gucken, welche Methoden kann ich vielleicht auch nutzen als Pädagoge oder Pädagogin, um genau diese Kompetenz zu fokussieren und das da wirklich genau hinzuschauen und auch wirkliche Handlungen, konkrete Handlungsanregungen an die Hand zu geben.
Wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis? Habt ihr da Workshops mit Lehrkräften, wo sie diese Handreichung oder Kompetenzen vorgestellt bekommen?
Ja, also schlussendlich ist das Modell aus ganz vielen Workshops auch heraus entstanden. Also wir führen ja bei Lern durch Engagement immer auch Workshops durch, wo es darum geht, dass wir Lehrerinnen und Lehrer versuchen, mit ihnen gemeinsam Projekte zu entwickeln. Und unter anderem haben wir hier ganz eng betreut ein paar Schulen in Berlin gehabt, denen wir aufzeigen konnten und die gemeinsam mit uns entwickelt haben, wie Lern durch Engagement aussehen kann. Und mit denen gemeinsam haben wir dann überlegt, jetzt auch wie die Demokratiekompetenz, welche Kompetenzen sind denn, wie sehen die aus bei ihren Schülern, wie sieht jetzt zum Beispiel Anerkennung von Vielfalt und Gleichwertigkeit bei ihnen ganz konkret in der Klasse aus? Was machen Schülerinnen und Schüler dort, wenn sie diese Kompetenz zum Beispiel sehr gut beherrschen? Und gemeinsam mit ihnen das entwickelt und dann immer geschaut, sie haben dann Projekte gestrickt und das ist vielleicht immer noch ein bisschen abstrakt, was so ein Lernen durch Engagement-Projekt ist, aber ich kann auch gerne mal ein Beispiel machen, also ganz konkret hier in Berlin hat sich dann eben eine Klasse hier entschieden, oder die Lehrerinnen und Lehrer von der Klasse, dass sie gemeinsam mit einer Willkommensklasse zusammen, diese Willkommensklassen waren ja die Klassen für Schülerinnen und Schüler, die neu nach Deutschland gekommen sind, dass die gemeinsam sich aus dem Unterricht heraus, angebunden zum Teil an Ethik, also ethische Fragestellungen, engagieren wollen im Nahraum der Schule. Und zwar haben sie einerseits sich in einem angrenzenden Altenpflegeheim engagiert. Das heißt, sie sind da regelmäßig hingegangen, dann haben dort erstmal erkundet, was braucht eigentlich dieses Altenheim vor Ort. Sie sind nicht einfach hingegangen und haben sich engagiert, sondern haben sich auseinandergesetzt mit der Situation vor Ort und daraus sind kleine Projekte entstanden, wie zum Beispiel regelmäßig mit den älteren Menschen dort spazieren zu gehen oder auch, es war total toll, so einen generationsübergreifenden Spielenachmittag zu machen, wo dann Fragen aufkamen, die sie dann im Unterricht wieder aufgegriffen haben. Zum Beispiel Fragen so, was heißt, bedeutet eigentlich Altern bei uns in der Gesellschaft und warum sind die alten Menschen dort? Und das war total spannend, weil es eben ja auch zum Teil Menschen, die neu, oder Schülerinnen und Schüler, die neu in Deutschland waren und dann auch die Fragestellung schnell aufkam, so, was bedeutet Altern in Deutschland im Vergleich zu Altern in anderen Kulturen? Und Lernen durch Engagement ist eben immer dieses Zusammenkommen von eben fachlichem Lernen im Unterricht und daraus entwickelt sich dann eben ein Projekt in den, ja, ins Umfeld der Schule. Und mit den Lehrerinnen und Lehrern haben wir dann im Nachgang geguckt, jetzt wieder in Bezug auf die Demokratiekompetenz. Wie haben sich die Demokratiekompetenz dann ganz explizit in diesem Projekt verändert, ausgewirkt, welche Methoden waren sinnvoll, welche nicht? Und ja, so ist das Modell und dann eben auch die praktischen Anregungen entstanden.
Und ich glaube, was an dem Beispiel nochmal sehr deutlich wird, ist eben, dass wir auch ein Stück weit diesen klassischen Dreischritt in der politischen Bildung, also sehen, urteilen und dann handeln, entsprechend folgen. Also man macht nicht einfach nur ein Projekt, weil man jetzt sagt, oh, die armen Menschen irgendwie, wir müssen was für die Leute im Altersheim tun, sondern es geht tatsächlich darum, einen echten Bedarf ein Stück weit zu erkennen und zu realisieren und dann auch zu analysieren und zu durchdringen und zu schauen, ist denn das jetzt sinnvoll, dass wir uns da tatsächlich irgendwie engagieren? Was sind vielleicht auch bestimmte strukturelle politische Hindernisse, die in so einer Fragestellung zum Tragen kommen, damit man dann erst entscheiden kann, okay, dieses Engagement macht Sinn. Und genau, also das ist, glaube ich, nochmal wichtig.
Aber das heißt, das ist schon auch ein Modell, das jetzt nicht nur in Projekten anwendbar ist, sondern zum Beispiel auch im Unterricht?
Es kommt natürlich im Unterricht auf jeden Fall zum Tragen, weil LDE-Projekte ja immer diese beiden Parts haben. Mhm. Zum einen dieses konkrete Engagement außerhalb der Schule, aber eben zum anderen immer diese curriculare Anbindung. Und ein wichtiger, entscheidender Punkt auch bei der Weiterentwicklung dieser Kompetenzen ist natürlich die Reflexionsphase. Also ich glaube, da wird Julia auch häufig falsch verstanden, dass man eben dieses Learning by Doing sagt und ich mache nur die Erfahrung und dann habe ich irgendwie was gelernt. Nein, es geht nämlich den nächsten Schritt, dass die Reflexion ein ganz entscheidender Punkt ist. Und die findet natürlich auch im Unterricht statt. Und das haben wir dann auch gesagt, okay, mit welchen Reflexionsfragen müssen sich Schülerinnen und Schüler denn auseinandersetzen, um sich ihren eigenen Lernprozess auch zu vergegenwärtigen und zu sagen, habe ich denn da einen Fortschritt gemacht und tatsächlich dann auch zu begreifen, okay, da bin ich einen Schritt vorangegangen. Also neben den Methoden und neben den konkreten Ausformungen von Handlungen, die Schülerinnen und Schüler tun, beinhaltet auch jede Teilkompetenz bestimmte Reflexionsfragen, die man sich stellen kann.
Und also auch nochmal zu dem Bezug, ob das auch für den Unterricht anwendbar ist. Ich denke, auf jeden Fall ist es auch dafür anwendbar. Denn es geht ja nicht nur darum, Lern durch Engagement verknüpft so eine innerschulische Teilhabe mit einer außerschulischen Teilhabe. Also man hat immer diesen außerschulischen Partner, wo Schülerinnen und Schüler in das Gemeinwesen gehen, aber auch diese innerschulische Teilhabe. Und da eben zu gucken, wie können Schülerinnen und Schüler dort Demokratiekompetenz gefördert werden, kann man sich auf jeden Fall mit dem Modell anschauen, weil es eben auch Anregungen gibt, eben wie zu Fragestellungen, über die man sich Gedanken machen kann, zu Methoden, die einfach auch im den vielleicht konventionellen Unterricht, sagen wir jetzt mal so, umgestalten können, wie man den umgestalten kann.
Und diese Reflexionsebene, die findet, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht nur bei den Erwachsenen statt, sondern eben auch mit den Jugendlichen gemeinsam, dass die auch dieses Modell kennen, dass die gucken können, ne, bei sich, wie empfinde ich das, wo habe ich da was gelernt?
Ich weiß gar nicht, ob Schülerinnen und Schüler an der Stelle das Modell kennen müssen, ne, und sagen müssen, okay, jetzt gucken wir mal uns die eigenen Teilkompetenzen an, weil natürlich planen Lehrerinnen und Lehrer auch dieses Projekt entsprechend mit, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, aber sie legen natürlich in der Auswahl der Methoden, die im Rahmen des Projektes zum Tragen kommen, einen ganz bestimmten Fokus auf Teilkompetenzen. Und dann reicht es eigentlich, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern über diese Reflexionsfragen ins Gespräch komme und sie sich dadurch selber bewusst werden, wo habe ich denn einen Lernfortschritt tatsächlich gemacht. Also natürlich müssen Schülerinnen und Schüler auch reflektieren, weil sonst lernen sie an der Stelle nicht.
Wobei das Modell die Offenheit lässt, und darüber haben wir ja auch diskutiert im Prozess, man könnte natürlich, wenn man als Lehrer und Lehrerin sagt, man findet es wichtig, dass man, dass die Schülerinnen und Schüler genau dieses Modell auch so mal kennenlernen. Gibt es die Möglichkeit, da zum Beispiel auch mit sowas wie einem Kompetenzraster zu arbeiten, wo man sich eben mit den Schülerinnen gemeinsam diese Kompetenzen anschaut und gemeinsam definiert, wo stehe ich denn eigentlich gerade und wo ist denn das Ziel, dass ich hinkomme und damit zu arbeiten. Also das gibt natürlich Anregungen dafür, aber es ist nicht zwingend. Und ich glaube, da ist auch jede Lehrerin und jeder Lehrer selbst der beste Experte dafür, ob das für ihre oder ja, ihre Schülerinnen und Schüler, seine Schülerinnen und Schüler so, ja, gut ist.
Ja, wir haben jetzt über dieses Modell im Konkreten gesprochen. Ich würde gerne noch mal auf eine allgemeinere Ebene kommen, ganz praktisch aus der Perspektive von Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Was kann ich als Lehrerin, als Sozialpädagoge tun, um Demokratiekompetenzen zu fördern, vielleicht auch auf einer Haltungsebene? Was ist da wichtig? Was würdet ihr da anderen oder Pädagogen und Pädagoginnen mitgeben?
Also ich glaube, dass die Haltungsebene ein ganz entscheidender Punkt ist. Und ich habe nicht einmal eine bestimmte Haltung erworben, sondern auch hier ist, glaube ich, eine ständige Reflexion und eine Selbstbeobachtung und vielleicht auch in der kollegialen Feedbackgruppe ein Austausch, wie werde ich irgendwie von anderen wahrgenommen, ganz entscheidend und wichtig. Und ich glaube schon, dass es eine spannende Frage ist, wie wir in dem, ich würde schon sagen, autoritären System Schule, wie es eben bei uns im Schulsystem auch vorherrscht, tatsächlich echte Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler einräumen. Also wo kann ich als Lehrer oder Lehrerin entsprechend meinen Schülern wirklich Möglichkeiten geben, dass sie nicht im Nachhinein sagen, naja gut, es war irgendwie eine Pseudopartizipation, eine Entscheidung, die nicht wirklich von großer Tragweite ist. Es gibt ja immer Beispiele, dann sage ich, ich stelle meinen Schülerinnen und Schülern frei, welche Lektüre sie lesen wollen, da dürfen sie sich entscheiden zwischen Rennschwein Rudi Rüffel und die Insel der blauen Delfine und dann ist es die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist für Schülerinnen und Schüler keine echte Partizipation. Und ich glaube schon, dass wir da im bisherigen System Schule wirklich bestimmten Zwängen auch unterliegen. Ich kann mir die Lehrer nicht frei aussuchen. Ich habe einen Lehrplan, der vorgibt, was zu lernen ist. Dahinter würde ich ein großes Fragezeichen machen, ob das tatsächlich irgendwie so sinnvoll ist. Und ich glaube, da muss jede Lehrerin und jeder Lehrer die Freiräume, die ihr da gegeben sind, tatsächlich auch nutzen, um Schülerinnen und Schüler wirklich echte Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen und da anzusetzen, was die Schüler mitbringen und was sie interessiert.
Also ich würde auch sagen, das hast du gerade genannt, ich finde Schülerinnen und Schüler an den Themen auch zu versuchen zu packen, auf sie einzugehen, die für sie relevant sind und damit zu arbeiten, zu gucken, was ist der Lebensbezug gerade und wie kann ich da die Motivation, die sie mitbringen, auch weiter nutzen und ja auch immer so dieses, ich finde immer wichtig, auch dieses früh anfangen, früh zu beteiligen und einfach zu sagen, man weiß ja aus Studien auch, dass Schülerinnen oder dass Kinder und Jugendliche, die früh lernen, sich zu beteiligen, sich auch später stark beteiligen werden. So. Und diese echte Partizipation, der Markus gerade sprach, die wirklich zu leben und sie ihren Verantwortung zu übergeben, dass sie dann, was sie da erreichen, auch auf sich selbst wieder zurückführen. Weil wenn man sie eben nur so scheinpartizipieren lässt, dann merken sie im Nachgang auf jeden Fall, dass das gar nicht eine wirkliche Entscheidung war, sondern ihnen wirklich diese Entscheidung zu überlassen und ihnen dann auch diesen Lernprozess eben zu überlassen und dann diese wirkliche Selbstwirksamkeitserfahrung ihnen zu ermöglichen. Und ich glaube, Schule bekommt da eben eine besondere Rolle, weil wir dort die Möglichkeit haben, alle Kinder und Jugendliche zu erreichen, einmal im Leben, weil es gibt eben Kinder und Jugendliche, die diese Erfahrung nicht zu Hause machen können oder nicht vorgelebt bekommen. Und da hat sie eine besondere Rolle und sie kann, und da kann aber auch, was Markus sagt, dass es wichtig ist, eben sich auch ein bisschen davon zu lösen, was man denkt, was im Lehrplan steht, weil im Lehrplan sind jetzt mittlerweile auch alle total oder sehr viele sehr kompetenzorientiert gedacht. Es werden Projekte, wir lernen durch Engagement, passen extrem gut in die Lehrpläne hinein und sie ermöglichen Lehrerinnen und Lehrer wirklich auch solche anderen Formen des Unterrichtens auch zuzulassen und sie zu legitimieren. Und und eben ich glaube auch, Demokratiekompetenz ist eben mehr als dieses Wissen um die Demokratie und jede Lehrerin und jeder Lehrer kann in seinem Unterricht und in ihrem Unterricht dazu beitragen, die zu fördern.
Vor allem eben auch durch einen demokratischen Unterrichtsstil. Das mag irgendwie ganz banal klingen, aber wenn ich im Praktikum bin, dann grauselt es mich doch schon manchmal wieder eben entsprechend umgegangen wird. Es können von ganz kleinen Körpersignalen ausgehen, dass ich irgendwie ein Augenrollen habe, wenn ein Schüler dann was Falsches sagt oder Ähnliches. Und das kriegen Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Arbeit, die sie leisten, häufig nicht mit und müssen es eben von außen gespiegelt werden. Also deshalb auch nochmal diese Anregung zu kollegialem Feedback, das zu nutzen und eben nicht zu sagen, oh Gott, da gebe ich irgendwie was preis, sondern es tatsächlich als Chance zu nutzen, sich selber auch weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, irgendwie ganz wichtig.
Also es gibt mehr Handlungsspielräume, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet.
Ich finde auch, ein großer Handlungsspielraum ist, nicht nur innerhalb des Klassenzimmers und innerhalb der Schule zu denken, sondern zu überlegen, wie kann ich denn innerhalb meines Unterrichts auch rauszugehen in die Gesellschaft und diese Brücke zu schlagen, ist eine sehr wichtige, glaube ich. Zu zeigen, wie das Wissen, was man im Klassenzimmer lernt, anwendbar wird in der Realität und wie man mit dem Wissen, was man lernt, Gesellschaft mitgestalten kann. Und da kann Lernlich Engagement eine Anregung geben und zu sagen, okay, wir öffnen uns hinaus. Und da gibt es andere Möglichkeiten genauso, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Genau, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage gewesen, auf diese Kooperation zu gucken. Also bei euch kooperieren Schulen mit euch als Stiftung, aber eben auch mit den Engagementpartnern. Bei Opinion ist das auch ein zentraler Punkt, die Kooperation von Schule mit außerschulischen Partnern. Da würdet ihr, so habe ich es jetzt auch rausgehört, auch ein besonderes Potenzial sehen, was die Förderung von Demokratiekompetenzen angeht.
Ein besonderes Potenzial, aber auch einige Stolpersteine. Also was ich häufig feststelle, ist ein großer Stolperstein, dass wir gar nicht die gleiche Sprache sprechen. Also dass wenn ich in Schule von Mitbestimmung und Partizipation spreche, das was ganz anderes, der Lehrer oder die Lehrerin ganz anders darunter versteht, was da für Möglichkeiten sind, als wenn der außerschulische Partner von Partizipation entsprechend spricht. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist, wenn wir zusammenarbeiten, also wenn Lehrerinnen und Lehrer und außerschulische Partner zusammenarbeiten, dass man die Grundverständnisse, so Grundbegriffe erstmal gemeinsam miteinander klärt und darüber sich austauscht. Was sind meine Vorstellungen von Demokratie? Wie kann ich in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, tatsächlich irgendwie Mitbestimmung ermöglichen? Was ist da realistisch auch in so einem System wie Schule? Was ist realistisch für den außerschulischen Partner? Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt.
Aber auf jeden Fall auch die großen Potenziale, die jetzt schon gefallen sind, ne? Also eben sowas wie innerschulische Teilhabe, eben zu erweitern auf die außerschulische Teilhabe, dass Schule sich vernetzt ins Umfeld, was ja extrem wichtig ist, dass die Gesellschaft nicht was abgegrenzt ist, sondern dass es zusammenwirkt. Da kommen ja auch immer wieder solche Gedanken rein oder des Bridgings, also dass einfach mal Schülerinnen und Schüler in eine andere, mit Menschen in Kontakt kommen aus einer anderen Lebenswelt, mit der sie sonst nie in Kontakt kommen würden. Und da entstehen Austauschprozesse, die dann sowas stärken können wie Anerkennung von Vielfalt und Gleichwertigkeit, um auf die Kompetenzen zurückzukommen oder von Perspektivübernahme und Empathie. Und das ist ja wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, zu sagen, ich kenne nicht nur meine Freunde, weil die kennt man ganz gut, die treffe ich auch sonst außerhalb der Schule, sondern Schule als Möglichkeit zu begreifen, mit außerschulischen Partnern zu arbeiten, um erstens den Schülern das die Möglichkeit zu geben, aber auch um den außerschulischen Partnern einen Blick in die Schule hinein und auf die Schülerinnen und Schüler zu geben, weil das ist ja auch was oft runterfällt. Aber wir kriegen oft zurückgemeldet aus solchen Projekten von Lernen durch Engagement, dass dann plötzlich der Engagementpartner, die Engagementpartnerin sagt, und ich habe plötzlich die Schülerin ganz anders kennengelernt oder auch die Lehrerin. Plötzlich war derjenige oder diejenige, die sonst sehr still ist, jemand, der super gut interagieren konnte mit zum Beispiel einer anderen Altersgruppe. Und diese Möglichkeit ergibt sich, wenn man aus dem Nahraum der Schule mit außerschulischen Partnern zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist schon ein sehr großes Potenzial. Und aber nicht zu vergessen eben, dass es nicht einfach um die Zusammenarbeit geht, der Zusammenarbeit halt wegen, sondern genau hinzusehen, zu recherchieren, was brauchen die da gerade vor Ort und wie kann ich einen Beitrag leisten. Das ist dann wieder auch so dieses wirklich so diese informierte Offenheit, analytische Denkweise, das wirklich mit Wissen zu, also erstmal mit guten Fragen, wo kann ich denn überhaupt hier gerade Unterstützung helfen, aber dann auch zu gucken, ja, wie mache ich dann ein Engagement, nicht des Engagements wegen.
Und natürlich nur in der Kooperation mit einem außerschulischen Partner kann ich auch tatsächlich ins Handeln kommen. Also wenn wir davon sprechen, sozusagen, dass Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeitserfahrungen machen sollen, dann können sie das in der Schule häufig nicht. Und dann sagen wir, naja, wir zeigen euch im Bereich von politischer Bildung Partizipationsmöglichkeiten auf, aber die könnt ihr dann nutzen lang, lang nach der Schule. Und ich glaube, dass hier tatsächlich das große Potenzial ist, wirklich echte Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen in Kooperation mit außerschulischen Partnern.
Und auch wirklich so in der Zusammenarbeit kommen plötzlich reale Probleme zutage und reale Probleme sind komplex, die sind irgendwie nicht so einfach zu lösen und da kann man dann mit dem Wissen aus dem Unterricht muss man flexibler umgehen und ich glaube, das sind Kompetenzen, die häufig nicht so in einem normalen Unterricht irgendwie simuliert werden können und das bietet eben auch die Zusammenarbeit mit dem außerschulischen Partner, dass man das als Lernanlass nimmt, aber es immer wieder unterfüttert mit Wissen, dass man im Unterricht sich aufarbeitet und dann zu gucken, wie kann man das Wissen anwenden und das ist ja auch so ein das Wissen vielleicht auch vom Engagementpartner nutzen. Also nicht als Lehrerin sich zu entlasten und zu sagen, vielleicht kann der Engagementpartner hier auch ganz viel beitragen. Das ist auch, finde ich, ein großer Punkt. Also aus schulischer Partner als Expertisegeber, das finde ich auch ein schönes Bild.
Ich würde gerne nochmal auf die Stolpersteine zu sprechen kommen, weil das sind ja oft so Knackpunkte, an denen das vielleicht dann wirklich auch scheitert im schlimmsten Falle auch. Das klingt für mich auch nach einem Plädoyer dafür, sich auch Zeit zu nehmen und Räume zu nehmen für eben diese Schritte, also Begrifflichkeiten auszuhandeln, da zusammenzukommen, vielleicht auch eine dritte Partei, die das organisiert, diesen Prozess?
Ja, also auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist die Anbahnung von so einem Projekt und diese Anbahnung von so einem Engagement oder mit Zusammenarbeit extrem wichtig und da genau hinzugucken. Ich weiß nicht, ob eine dritte Partei dazu nötig ist. Ich glaube, man kann mit guten Fragen auch Schülerinnen und Schüler dazu bringen, diesen Prozess selbst zu gehen. Also bin ich stark der Überzeugung von. Und ich glaube auch, was man braucht, glaube ich, ist das, was Markus vorher schon mal gesagt hat, und das ist auch immer wichtig bei solchen Arten von Projekten, ganz festgesetzte Reflexionszeiträume, die oft verloren gehen in solchen Prozessen und dass man die vorstrukturiert und dass man die klar sich nimmt und nicht nur mit Fragen, die vielleicht wie war es war oder was brauchen die, sondern die tiefer gehen, die vielfältiger sind, die irgendwie wirkliches Nachdenken anregen.
Und ein wichtiger Punkt für mich ist dabei eben, dass Schülerinnen und Schüler ja häufig in so Projekten dann auch so Ohnmachtserfahrungen machen, also dass sie bestimmte Dinge einfach nicht beeinflussen können und dass man die dann eben entsprechend durchdringt und analysiert und reflektiert, halte ich für ganz zentral an dieser Stelle.
Ich hätte da gerade jetzt für ein Beispiel eingefallen, weil diese Ohnmachtserfahrung kann, glaube ich, schon wirklich schnell zustande kommen und kriegen wir auch immer mal wieder aus Projekten rückgemeldet. Ein schönes Beispiel fand ich, in Hamburg gab es eine Schülergruppe, die 2012 war das, auf dem Schulhof waren und irgendwie gemerkt haben, okay, plötzlich sind in unserer Kirche nebenan, sind Geflüchtete untergekommen, damals von Lampedusa und sie sind mit denen in Austausch gekommen, sind zurück in den Unterricht gegangen, haben mit ihrem Ethiklehrer und mit dem gesellschaftswissenschaftlichen Lehrer gesprochen darüber und haben gemeint, das beschäftigt uns und der hat gesagt, okay, ich greife das auf, was die Schülerin dort beschäftigt und die Schülerinnen haben gemeint, sie wollen unbedingt, dass diese Geflüchteten eine andere Unterkunft kriegen. In der Kirche gab es keine gute Toilettensituation, es war einfach sehr prekär. Die haben dann angefangen, eine groß angelegte Spendensammelaktion erstmal zu machen, haben sie gesagt, sie wollen aber weitergehen und haben eine Petition gestartet, dass die Schülerinnen und dass die Geflüchteten aus der Kirche in die Turnhalle verlegt werden und haben Politiker interviewt, haben eine riesen Kampagne gemacht und hatten sogar ein Gespräch mit dem Innensenator und haben das vorbereitet, im Unterricht ganz viel Zeit reingesteckt und schlussendlich ist ihre Anfrage gescheitert und sie sind nicht weitergekommen. Und das könnte ja genau diese Ohnmachtserfahrung auslösen. Also das wäre ja genau so ein Prozess, wo die Schüler sagen, okay, ich kann einfach nicht mitgestalten in dieser Politik. Aber der Lehrer in dem Fall hat sehr intensiv mit ihnen gearbeitet und in den Reflexionen, die wir einsehen durften, zeigte sich dann, es gab unter anderem eben auch schriftliche Reflexionen und die Schülerinnen, wir haben mit denen selber gesprochen, die haben gesagt, ich fand es schon irgendwie toll, dass ich gemerkt habe, dass der Innensenator in dem Gespräch zum Schwitzen kam und dass ich ihn mit meinen Fragen, dass er sich Zeit genommen hat und ich ihn da irgendwie irgendwie belagert habe. Und da wurde es dann zu einer Selbstwirksamkeitserfahrung, weil sie dann auch gesagt haben, ich kann eben doch was erreichen und ich kann mitgestalten. Und da sich Zeit zu nehmen, eben diese auch vielleicht vermeintlichen Niederschläge als positive Lernerfahrung zu werten.
Und ich glaube, an dem Beispiel wird auch ganz schön, dass man eben so Projekte nicht auf das Engagement alleine begrenzen darf, sondern dass man tatsächlich auch die Sachen immer wieder ein Stück weit politisieren muss. Also neben diesem individuellen Engagement für die Flüchtlinge in der Kirche brauche ich tatsächlich auch dann eine politisch-strukturelle Ebene, auf der ich mich engagiere und muss Gespräche mit dem Innensenator führen und muss was versuchen, da zu ändern. Also ich muss eben diesen Dreischritt gehen, zu sagen, sehen, urteilen, handeln. Und das Urteilen ist eben nicht nur, jetzt engagiere ich mich und kann irgendwie was bewirken, sondern ich habe immer noch eine zweite Ebene. Und das ist ja diese Trennung von der Lebensform und der Herrschaftsform, dass ich eben auch eine strukturelle politische Ebene habe, die ich bei so Projekten nicht aus dem Blick verlieren darf, sondern mir immer auch Gedanken machen muss, naja, jetzt habe ich mich selber individuell engagiert, habe vielleicht auch was getan, aber wir sind natürlich eingebunden in gewisse Strukturen, in bestimmte Machtstrukturen, denen ich eben ausgeliefert bin, und die muss ich eben reflektieren und analysieren und mir überlegen, kann ich denn an der Stelle was drehen und ändern oder wer kann was drehen und ändern?
Opinion stellt ja auch die Frage, was ist zeitgemäße Demokratiebildung? Ich formuliere das zeitgemäß mal ganz offen. Was sind für euch denn aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen, die es nötig machen, dass Bildungsangebote zum Demokratielernen ja reflektiert werden oder weitergedacht werden müssen?
Ich würde jetzt mal sagen, dass so, obwohl man in der digitalen Welt es so einfach ist, wie an Informationen zu kommen, seine Meinung zu äußern, Massen zu mobilisieren wie nie zuvor, merken wir ja trotzdem, dass sowas wie so Schlüsselmerkmale von Meinungsäußerung, demokratischer Meinungsäußerung wie Wahlbeteiligung, dass es zurückgeht, so, ne? Und dass man einfach, ja, dass diese, ja, diese digitale Welt, dass sie eben auch ihre gewisse Gefahren zum Teil auch birgt, also dass es eben sowas gibt wie digitale Echoräume, wo man dazu eingeladen wird, irgendwie die Vorannahmen, die man hat, nicht mehr so richtig zu reflektieren und nicht mehr wirklich so kritisch zu hinterfragen. Und dass eben auch Phänomene stattfinden, die sowas wie Fake News, die in aller Munde waren, relativ schnell gehen. Also dass eben plötzlich so eine Vielfalt an Informationen da ist. Ja, die aber nicht unbedingt, und auch eine Vielfalt von Partizipationsmöglichkeiten, die aber nicht immer dazu führt, dass es eine demokratische Meinungsäußerung stattfindet, solche Dinge, ne? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung in der Welt. Das ist was, die müssen wir aufgreifen und aufnehmen, denn irgendwie so wie die Zukunft wird immer schneller, immer technologischer, und der Alltag von jetzt unterscheidet sich maßgeblich von dem von vor 10 Jahren. Und wenn wir dann aber in die Schule gucken, dann unterscheidet sich die Schule sehr, sehr wenig von dem, wie sie vor 10 Jahren war. So. Und da eben genau hinzugucken, wie kann ich an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen, die halt eben auch sehr zum Beispiel technologisch ist, ne? Die sich in ihrer Freizeit fast ja ganz viel mit dem Handy in anderen Räumen bewegen, und dann kommen sie zur Schule rein und müssen das Handy abgeben. So. Wie kann man Bildung so gestalten, dass sie eben die Lebenswelten matchen und dass ja das Potenzial von diesem tollen Phänomen zum Beispiel auch genutzt werden können?
Also ich weiß gar nicht, also wenn wir in die Studien reingucken, dann stellt man ja fest, dass wir mit den Möglichkeiten, die digitale Transformation bietet, gar nicht die Leute erreichen, die wir erreichen wollen. Also die sich bei Wahlen nicht engagieren, werden jetzt nicht plötzlich an einer E-Petition teilnehmen, werden jetzt nicht plötzlich an einem digitalen Sit-in oder so teilnehmen, sondern es sind eigentlich die gleichen Leute, die sich auch in der analogen Welt engagieren, engagieren sich politisch auch in der digitalen Welt. Und ich glaube, dass wir uns wirklich überlegen müssen, und auch da gibt es ja verschiedene Studien, die vor allem soziale Ungleichheit als ein Grund ausmachen, der Abgehängten es einfach schwierig macht, sich politisch zu engagieren. Und ich glaube, dass das ein zentraler Ansatz ist, dem wir uns widmen müssen auch.
Ja, wir haben ja auch zu Beginn darüber gesprochen, dass demokratiekompetente Bürgerinnen und Bürger gebraucht werden für den Fortbestand einer demokratischen Gesellschaft. Und meine Frage ist, du hast das eigentlich gerade auch schon angesprochen, reicht das? Ist die Demokratie heute nicht auch bedroht durch Umstände, die eben diesen Kompetenzbereich der oder des Einzelnen überschreiten? Also es gibt beispielsweise die Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechtsextremen Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, die feststellen, dass es Dinge sind wie zunehmende soziale Ungleichheit, verstärkte Konkurrenz- und Wettbewerbsbedingungen, unter denen Menschen heute leben, die auch dazu beitragen, dass Menschen sich von der Demokratie abwenden. Also meine Frage, seht ihr da auch Grenzen eines kompetenzorientierten Ansatzes zur Demokratieförderung?
Ich würde Nein sagen, weil ich glaube, ein zentraler Punkt ist zu sagen, wem an wen gebe ich dann die Verantwortung ab? Ne? Ist es irgendwie so ein, so sind es die Machtstrukturen, ist es ein politisches System, was ich nicht verändern kann? Und ich glaube schon, dass da auch jeder Einzelne gefordert ist. Und das meine ich mit dem, was ich vorher sagte, dass es eben nicht nur darum geht, individuell, karitativ in einem Projekt sich zu engagieren, sondern gleichzeitig eben auch dieses Engagement zu politisieren und politisch-strukturelle Gegebenheiten zu analysieren, zu reflektieren und zu hinterfragen. Wir folgen ja auch so einem Mündigkeitsverständnis dafür, dass eben nicht nur heißt, okay, Demokratie in dem Ist-Zustand, in unserer repräsentativen Demokratie, wie sie ist, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger dahin fördern, dass sie das so schlucken und erhalten, sondern es geht natürlich immer auch um eine Weiterentwicklung, also eine Förderung auch von Widerspruch und Widerstandskompetenz, auch wenn das Wort letztlich ein Stück weit negativ konnotiert ist, glaube ich, dass es tatsächlich darum geht, sich zu überlegen, ja, wie bringe ich Schülerinnen und Schüler dahin, dass sie die Sachen tatsächlich analysieren, hinterfragen und sagen, okay, worin bin ich denn da irgendwie auch gebremst und was zieht mich da und wer kann mir helfen, die Dinge zu verändern, wo kann ich sie selber verändern, aber wo brauche ich auch irgendwie Mitstreiter und wo gibt es auch Mitstreiter? Es gibt ja auch viele, die nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, so ist es einfach und jetzt ertragen wir es halt, sondern die ja tatsächlich auch Demokratie weiterentwickeln wollen.
Ich würde dem auch zustimmen. Also ich würde auch sagen, dass das, dass eben das einzelne Engagement oder dass die Schülerinnen und Schüler leisten oder die Kinder und Jugendliche anfangen, damit fängt es vielleicht an, aber da hört ja unser Verständnis nicht auf von einem kompetenzorientierten Ansatz, sondern es ist eben sowas wie eine reflektierte Selbstkenntnis. Es ist sowas wie, ja, dass man sich darüber Gedanken macht, in welchem System agiere ich hier eigentlich und ich bleibe nicht darauf, ich helfe jetzt hier, wenn man nur da bleibt, ich helfe jetzt hier im Altenheim und dann ist alles gut, dann ist es natürlich ein Problem, aber es geht darum anzuregen, warum ist das so und warum unterstütze ich hier und ist es gut, dass ich hier unterstütze, diese Systemfragen mitzudenken und dann eben zu überlegen, wie kann ich das System dann auch mitzugestalten. Klar, das ist Teil und unbedingter Teil der Demokratiekompetenz. Und so verstehen wir da das Demokratiekompetenz eben auch. Also ich finde, das ist auch irgendwie nicht so ein klarer Gegensatz oder irgendwie sowas. Es schließt sich halt nicht aus, finde ich. Also es gehört zusammen. Also zur Demokratiekompetenz gehört eben dieses systemische Ansatz zu überlegen, wo kann ich im System mitzugestalten, total dazu. Und da müssen wir bestimmt gucken, wie man eben auch als Schülerinnen und Schüler dabei begleitet, diese Fragen sich dann zu stellen.
Also es gehört zusammen, der Kompetenzbegriff eben durchaus als ein politischer und an Strukturen heranreichender Begriff gedacht. Gut, vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich für das informative Gespräch, gerne, für die Einblicke auch in eure Arbeit und eure Praxis. Gerne. Schön, dass ihr da wart.
Danke dir.
Danke auch.
Wir haben heute gesprochen mit Anna Mautz von der Stiftung Lern durch Engagement und Professor Dr. Markus Glöh, Professor für politische Bildung und Didaktik der Sozialkunde an der Universität München. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, welche Reflexionsfragen, um die es ja heute viel ging, kann ich denn mit Kindern und Jugendlichen in meiner Praxis bearbeiten, dann findet ihr dazu ganz konkrete Anregungen in der Broschüre Demokratiekompetenz bei Service Learning, über die wir heute gesprochen haben. Die steht hier zum Download als PDF auf der Podcast-Seite zur Verfügung. Und dazu die Literatur, die wir in der Sendung erwähnt haben und natürlich auch weitere Literaturtipps zum Thema, wer da nochmal genauer nachlesen möchte. Wir freuen uns über ein Feedback von euch zur Sendung, auch Anregungen für Themen, zu denen wir vielleicht mal was machen sollten. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an opinion@dgd.de. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.